Heute zu Gast im Podcast ist der David, Co-Founder von Semnox.
Und vielleicht eine Sache, die wir auch machen, ist, wir haben so eine Digest-E-Mail, die wir uns selbst senden. Das heißt einfach so eine Art Business-Zusammenfassung. Was ist den Tag über passiert? Das heißt, wer hat sich registriert auf der Seite? Wie ist die Conversion Rate von Google? Ja, also es gibt ja die Google API, die Google Analytics API, wo wir sehen, so viele Nutzer waren auf der Webseite. Wir sehen, wie viele haben sich registriert. Wir sehen auch, wie viele haben sich zu einem bezahlten Plan registriert. Das heißt, wir können wirklich die Conversion Rate von der Webseite bis zum Ende da anzeigen. Und wir sehen eben auch so eine Art Funnel, das heißt von wegen, wie viele Leute kamen rein, wie viele haben sich registriert, wie viele haben irgendein Event gemacht auf der Webseite, das heißt auch einfach nur mal allein das Dashboard geöffnet, das ist oftmals schon viel wert und können dann sehen, wo steigen die Nutzer aus und dann sehen wir, okay, an diesen Stellen müsste man jetzt noch was verbessern.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Und heute haben wir den David, Co-Founder von Semnox zu Gast. Das Unternehmen ermöglicht mit seiner Software Lösungen zur Produktsuche und vollautomatischen Datenverarbeitung von Online-Shops durch maschinelles Lernen. Sehr, sehr spannender Case und wir sprechen mit David über die Entwicklung von Semnox, wie sie praktisch gestartet sind, angefangen mit deren MVP natürlich bis heute, über den Pirate Funnel von Semnox, wie funktioniert die Acquisition, wie funktioniert die Activation und die anderen Funnel Stages. Wir sprechen auch darüber, über die Suche von Finanzierungsmöglichkeiten und wie das Team von Semnox es damals angegangen ist und viele weitere Themen, wie zum Beispiel auch der Support, den wir jetzt auch in vielen anderen Episoden besprochen haben und dessen Relevanz und wie ein guter Support letztlich dazu führt, stetig auch wachsen zu können. Insgesamt eine sehr, sehr spannende Episode. Ich freue mich drauf. Deshalb würde ich auch sagen, verschwenden wir nicht mehr Zeit und springen direkt in die Episode. Bis gleich.
Ja, hi David. Freue mich riesig, dass du heute hier bist. Vielleicht stellst du dich und dein Unternehmen einfach mal kurz vor.
Hi, ja, freue mich hier zu sein. Ich bin David Obanski. Ich bin Geschäftsführer der Semnox GmbH. Wir sind eine echte Tochtergesellschaft der Suvu Limited. Und das Produkt, über das wir wahrscheinlich heute am meisten sprechen werden, ist Site Search 360.
Was ist Site Search 360?
Also, das ist eine Suche für Webseiten. Die ist aus unserer ursprünglichen Idee einer semantischen Produktsuche hervorgegangen. Also eine semantische Produktsuche bedeutet, dass Leute online natürlichsprachig suchen können. Das tun sie bei Google nämlich schon, aber nicht in Shops wie Amazon oder Otto. Da gibst du eben wirklich ein Notebook blau und nicht, ich möchte ein blaues Notebook haben. Und unsere Frage ist so, man muss halt sehr viele Synonyme pflegen, um das zu gewährleisten. Also ob du jetzt ein blaues Notebook oder einen azurfarbenen Laptop suchst, ist ja semantisch exakt das Gleiche. Und du musst dich als Nutzer immer auf das Vokabular des Shops einstellen, was natürlich ein bisschen anstrengend ist, weil man weiß nicht, nennt der Shop das jetzt Notebook, nennt er das blau, nennt er das Laptop oder Notebook, sagt es azurfarben, sagt, das ist blau, etc. Und wir haben dafür eine Ontologie geschaffen, das heißt einen großen Wissensgrafen, der ganz viele Kategorien und Attribute abdeckt und versteht. Also wir wollen im Prinzip einen virtuellen Verkäufer schaffen, der wirklich versteht, was eingegeben wird in natürlicher Sprache und das dann auflösen kann im Shop. Und daraus hervorgegangen ist eben auch diese Site Search 360, weil wir festgestellt haben, dass Online-Shops immer mehr auch ihre Inhalte indexieren wollen, also nicht nur die Produkte. Also stell dir vor, du suchst bei Obi nach einem Hammer, dann möchtest du natürlich die Hammer angezeigt bekommen. Allerdings werden auch oftmals dann Blogbeiträge oder Artikel, wie hämmere ich was in die Hand, Wand, was brauche ich, nicht in die Hand hoffentlich, was brauche ich für einen Hammer, um Stahlnägel zu versenken oder Holznägel etc. Also Beiträge, die einem erklären, wofür ein Hammer gebraucht werden kann. Und das muss mit indexiert werden. Da haben wir die Site Search geschaffen, die halt sich eher auf diesen Content-Bereich bezieht, anstatt die Produkte selbst zu indexieren. Und das haben wir dann als Standalone-Produkt auch rausgebracht, 2017.
Sehr spannend. Das heißt praktisch, wenn ich jetzt, sag ich mal, ein Bauhaus bin und ein anderer Baumarkt und ich schreibe einen Artikel dazu, wie man ein Gartenhaus baut, und dann platziere ich halt entsprechende Produkte, die man dafür benötigt, um das Gartenhaus zusammenzubauen. Das ist so ein Content, von dem du dann zum Beispiel sprichst.
Ganz genau, ganz genau. Also ursprünglich war es, wie gesagt, erstmal nur die semantische Produktsuche. 2012 haben wir die Firma gegründet, mit zwei Mitgründern, direkt aus der Uni Dresden, der TU Dresden heraus. Und sind dann erstmal halt die Shops angegangen und gesagt, wir haben eine bessere Produktsuche. Das Problem war, man muss natürlich immer bestehende Produktsuche verdrängen. Ja? Also das ist natürlich, die haben schon eine Produktsuche und wir müssen dann halt dafür kämpfen und sagen, ja, ist auch nicht gut. Leute finden nicht das, was sie möchten. Und mit unserer geht das besser. Das heißt natürlich, also B2B, kleines bisschen Kampf für ein kleines Team, was auch alles drei Informatiker sind, an die Shops ranzugehen und es zu versuchen zu vertreiben. Und wir haben das geschafft, Schritt für Schritt. Aber dann, als wir diese Content-Suche hinzugeschaltet haben, als wir das festgestellt haben, mehr und mehr brauchen auch diese Inhaltssuche, haben wir die einerseits natürlich unser Hauptprodukt mit integriert, aber auch ein extra Produkt geschaffen, die Sitesearch 360, wo auch einfach nicht nur Shops, sondern auch ganz normale Webseiten Betreiber, jeder, der einen kleinen WordPress-Blog hat oder Rezept-Webseiten oder Nachrichtenseiten oder die ganz viele Städte, also Stadt Köln zum Beispiel ist einer unserer Kunden, dass man einfach suchen kann, was geht in der Stadt vor, Events etc., dass so alles mit indexiert werden kann. Und wir müssen halt sagen, das ist dann 2017 war das, das ist einfach nur so nebenbei gelaufen und wir hatten dann das Glück, dass die Google Custom Search, die eigentlich genau das Gleiche macht, eingestellt wurde zu dem Zeitpunkt und dann ganz viele Kunden von denen so eine Grace-Period von so 2 Jahren haben, um eben neuen Anbieter zu finden. Und die sind dann halt, haben alle nachgeschaut, was gibt's da, und dann haben die es glücklicherweise auch uns gefunden. Und da haben wir sehr viele neue Kunden bekommen und haben sehr großen Fokus von unserem Team halt auch auf diese Site-Search abgestellt.
Spannend. Ja, das Thema, wie ihr praktisch Kunden für euch gewonnen habt, da gehen wir jetzt gleich auch nochmal drauf ein. Vielleicht fangen wir mal ein bisschen noch in der Vergangenheit an. Wie sah der Prozess tatsächlich aus, bis ihr dieses Problem identifiziert habt? Wie habt ihr dieses Problem auch vor allem validiert, dass es ein tatsächliches Problem ist und nicht, dass ihr euch das einfach nur einbildet?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir sind aus der Uni heraus gegründet und haben halt wirklich nach einem Problem gesucht, ja, und haben halt festgestellt, dass, also wir mussten oftmals Softwarebeschaffung machen fürs Institut und haben dann nach Notebooks gesucht und haben festgestellt, das ist schon ein sehr komplizierter Prozess, weil der und der möchte das haben und dann das mit runter zu filtern online war schon sehr anstrengend und man wollte eigentlich nur sagen, ich möchte ein Gaming-Notebook oder ich möchte ein schnelles Notebook mit einem schnellen Prozessor, ohne das genau spezifizieren zu müssen. Und da haben wir halt das gesehen, also validiert haben wir das einfach wirklich selbst, indem wir auf mehreren Seiten gewesen sind und gecheckt haben, wie würde ich das jetzt suchen, wenn ich jemanden fragen würde oder wenn ich in den Laden gehen würde, wie würde ich den Verkäufer das fragen und kann die Suchmaschine des Shops das so beantworten. Und das war öfters eben nicht der Fall. Und da haben wir uns dann ja relativ naiv gedacht, gut, das ist ja wahrscheinlich was, was wir lösen können. Und sind das dann direkt angegangen. Also wir haben jetzt nicht eine längere Studie gemacht, um herauszufinden, ob das, wie groß das Problem wirklich ist.
Sehr spannend. Also ich habe sehr, sehr früh tatsächlich im E-Commerce angefangen. Das erste Mal noch über meine Eltern, da war ich 14, habe ich damals angefangen, Drucker zu verkaufen. Wir haben halt diese Drucker, die halt 3 in 1 mit Scannen, Kopieren und den ganzen Kram, die kamen damals da raus. Was ich gelernt habe, so wie auf eBay, später auch Amazon, ist, dass man eben genau verstehen muss, was geben die Leute tatsächlich in die Suchzeile ein. Also das halt nicht eingeben hier, Drucker, Epson oder was auch immer, sondern man muss es tatsächlich so eingeben, wie Leute das halt suchen. Und das spielt da voll mit ein, also was du da jetzt gerade sagst. Und wie sah das dann bei euch tatsächlich aus mit dem MVP? Also wie habt ihr dann, sag mal, aus dieser ersten Produktvalidierung, die ihr für euch da gemacht habt, dann, was habt ihr dann für ein MVP da ausgebaut?
Ja, wir haben uns erstmal im Prinzip Produktdaten selbst beschafft. Das heißt, wir sind so eine Seiten wie Otto und Geizhals und wie sie nicht alle heißen, haben wir die abgecrawlt, die Daten gesammelt und geschaut, was könnten wir jetzt machen, wenn wir darauf eine Suche bauen würden. Haben auch wirklich angefangen, das zu tun und haben so kleine Demo-Cases gebaut, bis wir dann eben die ersten Kunden wirklich mal angeschrieben haben. Wir haben das immer versucht zu machen, also wir haben halt eine Architektur geschafft, wo wir sehr relativ schnell die Produkte des Kunden bekommen können, ohne mit dem direkt Kontakt aufzunehmen, ne? Weil sonst ist es halt sehr anstrengend. Also wir haben die Produkte des Shops genommen, indexiert, eine kleine Demo gebaut und den versucht, dem Kunden dann zu zeigen, hier, schau mal, so sieht deine Suche jetzt aus. Und wir haben dann meistens Queries, also Anfragen gezeigt, die bei dem Kunden nicht gut funktionieren. und dann gezeigt, wie könnte es denn eigentlich aussehen, um so einen kleinen Schockeffekt zu machen. Also oftmals ist es auch einfach nur kleine Verschreiber, haben auf einmal zu null Resultaten geführt. Oder wenn ich, wie gesagt, nach einer Fotokamera oder dann nach einer Kamera suche, auf einmal kommen dann gar keine Ergebnisse mehr. Das schreckt so ein Photoshop dann schon ab, wenn er sieht, oh Gott, wenn ein Kunde sowas sucht, dann findet er nichts mehr. Oder Kamera mit C, Kamera mit K, kann ja mal passieren. Und dann kommt nichts mehr. Und so kann man auf jeden Fall schon mal das Interesse des Kunden wecken und dann sind wir dann in Kontakt mit dem Kunden gekommen. Aber es ist natürlich ein individueller Prozess. Wir haben uns im Shops rausgesucht und dann versucht, Shop für Shop anzugehen und anzusprechen.
Spannend.
Ja.
Spannend. Das heißt, ihr habt tatsächlich Fonds betrieben. Also ihr habt halt Fear of Missing Out. Also ihr habt dem praktisch gezeigt, hey, das und das habt ihr zu verlieren, wenn ihr das nicht so macht, wie wir das machen. Und so habt ihr dann mit euer MVP dann weiterentwickelt.
Genau, also wir hatten auch Ideen, dass wir das, also wir hatten das auch teilweise entwickelt, dass wir automatisiert, weil das ist, wie gesagt, ein sehr anstrengender Prozess, jeden Kunden anzuschreiben und so dass wir auch automatisch Bilder generieren mit vorher, nachher, Links, dass er sich das direkt angucken kann auf so einer kleinen Demo-Page. Natürlich nur mit ein paar Beispielanfragen. Also es ging jetzt nicht, dass wir den kompletten Shop indexiert haben, eine komplette Suche aufgebaut. Aber nur, dass er schon mal sieht, so sieht es vorher aus, so sieht es nachher aus mit Screenshots seines aktuellen Shops, mit seiner Suche und dann ein Screenshot mit, wie wäre es mit unserer Suche. Das haben wir dann schon etwas stärker betrieben, aber die Response ist trotzdem noch einfach zu gering gewesen. Also wir, wie gesagt, alles drei Informatiker, wir sind eher, haben immer versucht, die Probleme auch des Vertriebs dann so technisch zu lösen, anstatt, ja, keine Ahnung, bestehende Vertriebstechniken zu nutzen, die wir halt auch gar nicht kennen.
Verstanden, spannend. Und wenn wir dann einen Sprung in die Zukunft machen, wie habt ihr dann, ich sag mal, ein Jährchen oder zwei später dann angefangen, tatsächlich Awareness für euer Unternehmen oder Aufmerksamkeit für euer Unternehmen zu schaffen?
Ja, also wir haben angefangen eher mit Dresden Exists, also ein Stipendium für uns drei. Das heißt, da war auch keine Möglichkeit, halt noch jemanden einzustellen, einen Vertriebler oder so. Dann hatten wir erstmal das MVP gebaut, geschaut, kann das funktionieren. Mit dem haben wir dann von der Sächsischen Aufbaubank ein Stipendium bekommen für noch ein weiteres Jahr. Auch allerdings nur für uns drei, also konnten wir auch niemanden einstellen. Und mit dem, was wir dann weiterentwickelt haben, haben wir das Interesse von dem Heite Gründerfonds geweckt, also dem Heite Gründerfonds Deutschland, ja, der halt Startups investiert, um einfach Geld reinzubekommen, weil einfach zu dritt kann man so ein Business nicht aufziehen, weil man braucht noch Angestellte und das Geld war bis dahin nicht da. Wir haben auf gar keinen Fall genug Kunden gewonnen, außer ein paar kleine MVPs, um jemand anderen noch zu bezahlen. Das heißt, wir haben dann 2014 den Hightech-Gründerfonds reinbekommen, eine Finanzierung bekommen und dann konnten wir auch versuchen, mal mit jemandem, also einen Vertriebler einzustellen, der uns dann hilft. Und das hat auch mehr oder weniger gut geklappt. Also auch, wir haben auch nie mehr als einen Vertriebler gehabt, haben da auch mehrfach ausgetauscht, aber auf jeden Fall kam dann schon mal so ein bisschen was rein. Wir sind auf Messen gewesen. Die Mexco ist für uns eine ganz wichtige Messe, wo wir unsere Technologie zeigen konnten. Da gab es sehr viel positives Feedback, weil man dann wirklich direkt zeigen konnte, wir haben halt eine schöne Monitor mit, da laufen Suchanfragen durch, da sieht man ganz genau, was da für Resultate kommen können, wenn es richtig läuft. Genau.
Spannend. Und wenn ihr es tatsächlich dann geschafft habt, Awareness zu schaffen für euer Unternehmen, wie habt ihr die dann, ich sag mal, ein Jahr, zwei Jahre später jetzt dann auch tatsächlich akquiriert? Also haben sich die Akquisestrategien verändert? War das dann auf einmal durch den Vertrieb dann Direktvertrieb einfach nur noch? Oder habt ihr da auch irgendwie auch schon, ich sag mal, vielleicht digitale Medien genutzt, vielleicht Facebook, Google oder irgendwas anderes? Vielleicht Growth Hacking im Spiel, ich weiß nicht.
Also Growth Hacking so gesehen noch nicht wirklich. Also wir haben halt versucht, dies mit den automatischen E-Mail-Kampagnen selbst hinzubekommen. Das war so eine Art Growth Hack, wo wir sagen, wir generieren automatisch Bilder von Suchanfragen vor und nach unserer Suche. Aber auf einen Augenblick. Entschuldigung, bin im Büro, kriege das Telefon doch noch einmal. Sobald dann die Site-Search angefangen hat, Kunden zu bekommen, haben wir natürlich gemerkt, okay, woher die, das war halt komplett inbound, das war halt ein kompletter Shift für uns. Ja, also die ganze Seite, ganze Sache mit der Produktsuche war immer outbound. Wir sind zum Kunden gegangen und gesagt, hier, schau mal, das können wir für dich tun. Weil wir haben ja gar keine Brand im Markt, die erkennbar ist. Ja, wir haben auch jetzt kein Geld gehabt, um für Google Anzeigen zu schalten nach einer Produktsuche. sondern haben immer das Geld im Messen reingesteckt und im konkreten Vertrieb nach außen. Das hat sich dann aber geändert 2017 mit der Site Search, weil da haben aktiv Leute nach Webseitensuche, Suche für Webseite etc. gesucht auf Google und sind dann auf uns gekommen. Das heißt, wir sind dann komplett auf Inbound geswitcht und haben halt sehr viele Blogbeiträge geschrieben, haben auch versucht, Linkbuilding zu betreiben, also auf anderen Foren, wo Leute sprechen, also auch bei Quora fragen Leute, was ist jetzt die beste Alternative zu Google Custom Search, wo die jetzt nicht mehr da ist, haben dort Antworten generiert und eben, das liegt uns auch viel mehr, ja, anstatt dieses Outbound mit Leuten direkt zu kontaktieren, sondern eher zu sagen, wir bauen hier ein gutes Produkt, stellen sicher, dass wenn Leute hier ankommen, dass sie gut aufgefangen werden und dass es eine Self-Service-Lösung ist, weil vorher war das ja auch so, wir müssen den Kunden onboarden, das ist gar nicht so, der kann sich einfach anmelden und alles funktioniert out of the box. Das ist jetzt so bei SiteSearch, das heißt, wir mussten dann das Produkt auch so schaffen, dass Kunden, ohne dass wir mit denen jemals gesprochen haben, zu uns kommen können. Und die Kanäle, die wir benutzt haben, wie gesagt, sind Link-Building. Manchmal ist es gar nicht so konkret eine bestimmte Webseite, es gibt halt ganz nischenhafte Blogs, die dann uns wirklich bis heute wo ein Fan geschrieben hat, wie gut die Suche funktioniert. Und die haben einen Link auf uns gesetzt und auch darüber bekommen wir heute noch wirklich qualifizierte Leads. Und das war kostenlos. Ja, da haben wir gar nichts dafür getan. Wir haben dann natürlich angefangen, Google, Bing, Facebook, Twitter auszuprobieren, Ads. Hängen geblieben ist allerdings nur Bing und Google. Also Facebook, Twitter hat für uns nicht so funktioniert, aber vielleicht auch einfach nicht, weil wir uns da gut genug auskennen. Muss man ehrlich dazu sagen. Und es ist auch einfach so, man muss sehr viel Geld erstmal in die Hand nehmen, unserer Erfahrung nach, um überhaupt zu checken, was funktioniert dort auf diesen Plattformen. Bei Google war es etwas einfacher. Da ist es so, wir haben auch eine Agentur, die uns dabei hilft, die richtigen Keywords zu finden, die dann auszusortieren, was konvertiert nicht. Also das ist bei uns immer noch eines der größten Revenue-Treiber.
Verstanden. Also ich war, wie gesagt, ich habe im E-Commerce dann wirklich professionell weitergemacht, wo ich dann irgendwann an der Uni war. So habe ich mir mein Leben finanziert. War letztlich jetzt fast 7 Jahre im E-Commerce tätig. Und was ich weiß zum Beispiel, ist auch Facebook in Facebook-Gruppen sehr, sehr viel passiert. Das heißt, dort informieren sich tatsächlich sehr, sehr viele, wenn es darum geht, wie optimiere ich eigentlich meinen Webshop. Das heißt, vielleicht ist das noch mal so ein Kanal, den ihr euch mal genauer anschauen könnt, weil da sind echt riesige Gruppen und da geht es halt nicht darum, dass man, ich sag mal, in diesen Gruppen tatsächlich postet, sondern dass man ein gutes Verhältnis aufbaut mit den Gruppeninhabern. Wenn man ein gutes Verhältnis aufbaut mit den Gruppeninhabern, dann können die ähnlich wie ein Influencer praktisch das Produkt indirekt pushen und das Produkt positionieren innerhalb der Gruppe. Also so als Acquisition-Tool, wie man Facebook zum Beispiel nutzen kann jetzt im E-Commerce.
Cool, danke für den Tipp, ja. Das können wir gerne machen.
Ja, super. Vielleicht erläuterst du dann auch nochmal, wie sah das Onboarding tatsächlich früher aus und wie sieht es heute aus?
Genau. 2017, als wir das Produkt zum ersten Mal released haben, einfach nur zu schauen, ob sich jemand dafür interessiert, war das Onboarding im Prinzip nicht vorhanden. Ja? Man hat sich angemeldet, man gab seine Domain ein und wir haben automatisch angefangen, die Webseite zu crawlen und damit war die Suche auch schon da. Das Implementieren war dann im Prinzip ein kleines JavaScript auf die Webseite zu bauen, also auch nicht besonders kompliziert. Allerdings musste man schon ein kleines bisschen technisches Verständnis dafür haben. Dann haben wir allerdings gemerkt, dass mehr und mehr Nutzer sich dafür interessieren und dann war das natürlich immer wichtiger, das Onboarding so einfach wie möglich zu machen und da haben wir einen kleinen Chatbot gebaut, der einen wirklich fragt, welche Webseite hast du? Was möchtest du indexieren? Zum Beispiel auch die Subdomains. Ist es blog.example.com? Möchtest du das auch mit indexieren? Möchtest du die Bilder angezeigt haben in der Suche oder nicht? Sollen die Links im neuen Tab öffnen? Also alle so eine Kleinigkeiten haben wir in einem kleinen Chatbot gefragt und damit die Konfiguration erstellt. Wir waren eigentlich sehr stolz darauf, so ein schönes Onboarding zu haben, haben dann auch jemanden, der sich Onboardings professionell anschaut, beauftragt, unser Onboarding mal durchzugehen. Das ist jemand in den USA, ich weiß, das heißt, glaube ich, useronboarding.com oder so. Der guckt sich halt die Login-Flows von Spotify, Twitter etc. an und dann kritisiert er die. Also hier, das ist komisch, das versteht kein Nutzer, warum er den Namen eingeben soll, warum er die Rechte geben soll etc. Und den haben wir das halt mal für unsere Seite machen lassen und Er hat dann noch sehr nützliche Tipps gegeben, was man verbessern kann. Aber insgesamt war es so, dass unser Onboarding schon recht gut war, was uns dann sehr erfreut hat. Und wir haben natürlich auch unsere Konkurrenten gecheckt, ja. Wie läuft das Onboarding bei denen, bei unseren größten Konkurrenten? Und auch da muss man dann sagen, sind wir auch froh, wie unser Onboarding funktioniert, weil oftmals ist es da einfach nur so, klick hier, um das zu tun, klick da, um das zu tun. Aber es wird dann nicht wirklich geholfen, weil je größer und komplexer die Produkte werden, desto schwieriger ist eigentlich das Onboarding, weil ansonsten geht man so ein Dashboard und sieht 1000 verschiedene Sachen gerade bei der Suche. Kannst du dir auch vorstellen, kann man so viele Sachen konfigurieren und man muss den Nutzer irgendwie langsam daran führen. Und ich denke mal, also Onboarding muss immer ständig betrachtet werden. Also auch jetzt ist es noch so, wenn wir neue Features haben, macht man das Produkt ja wieder komplexer, muss man den Nutzer dafür vor beschützen am Anfang. Also das ist was die ganze Zeit sich durchzieht. Ja.
Nee, das kann ich auch nur unterschreiben. Also wie wir das auch in der Regel machen, ist, wie du auch gesagt hast, wir schauen uns zum Beispiel den Markt an, wenn wir das jetzt für Kunden machen, das Onboarding. Dann durchlaufen wir überall alle Onboardings, screenshotten die praktisch mal zusammen, um mal so einen Vergleich machen zu können. Und das ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess, wo man gewisse Events im Hintergrund einstellen muss, dass man vielleicht ein minimales Onboarding erstmal macht, um den User nicht zu überfordern, zu einem ersten Ziel zu bringen, damit er halt, wir sprechen immer von Time to Value, damit er halt erstmal die Haupt-Value Proposition versteht und das erstmal durchläuft, was es auch dann lässt, was es auch immer ist in dem jeweiligen Produkt. Und wenn er, ich sag mal, das Hauptding geschafft hat, dann kann man ihm immer noch alle anderen Sachen zeigen, ne? Dass man kann nach dem ersten Ziel vielleicht in das zweite Ziel vielleicht mal zeigen, hey, du hast jetzt das geschafft, herzlichen Glückwunsch und so, wusstest du, dass du eigentlich auch das und das machen kannst, und dann wenn er das zweite Ziel, dann das dritte Ziel und so weiter und so fort. Ich denke mal, davon sprichst du auch, dass man das dann so praktisch eventbasiert macht, richtig?
Ganz genau. Und vielleicht eine Sache, die wir auch machen, ist, wir haben so eine Digest-E-Mail, die wir uns selbst senden. Das heißt einfach so eine Art Business-Zusammenfassung. Was ist den Tag über passiert? Das heißt, wer hat sich registriert auf der Seite? Wie ist die Conversion Rate von Google? Ja, also es gibt ja eine Google API, die Google Analytics API, wo wir sehen, so viele Nutzer waren auf der Webseite. Wir sehen, wie viele haben sich registriert. Wir sehen auch, wie viele haben sich zu einem bezahlten Plan registriert. Das heißt, wir können wirklich die Conversion Rate von der Webseite bis zum Ende da anzeigen. Und wir sehen eben auch so eine Art Funnel. Das heißt, von wegen, wie viele Leute kamen rein, wie viele haben sich registriert, wie viele haben irgendein Event gemacht auf der Webseite. Das heißt, auch einfach nur mal allein das Dashboard geöffnet. Das ist oftmals schon viel wert und können dann sehen, wo steigen die Nutzer aus. Und dann sehen wir, okay, an diesen Stellen müsste man jetzt noch was verbessern. Und das haben wir dann halt täglich in Sicht. Und gerade, also auch wir haben halt das Payment über Stripe gelöst. Das heißt, wir sehen auch immer dann, wie viele registrierte Nutzer, wie viele bezahlte Nutzer sind da. Und gerade in der Anfangszeit ist es ein schönes Gefühl gewesen, dass man immer sieht, okay, jetzt sind so viele Nutzer mehr, die bezahlt haben, und unser MAA ging dann eben schrittweise hoch.
Spannend. Wie habt ihr denn, also wenn jetzt jemand oft auf der Seite ist, dann muss ich für ein Pricing-Modell entscheiden. Wie habt ihr das mit dem Pricing-Modell über die Jahre geregelt? Ist es immer noch das gleiche wie heute und wie sieht es heute tatsächlich aus?
Es ist tatsächlich fast identisch zum Beginn. Also wir haben für die Webseitensuche, muss man sagen, Inflation nicht mitgemacht. Also wir haben mehrere Pläne. Es ist aber auch einfach so, wenn man die einmal festlegt, muss man halt implementierungsmäßig auch wieder was ändern. Ja, man möchte die alten Pläne dann nicht ändern, was die Nutzer da schon hatten, wenn man jetzt die teure Pläne macht. Also es ist auch ein bisschen Aufwand, den wir einfach vermeiden wollen. Aber wir haben vier Pläne. Also wir haben immer kostenlosen Plan. Es ist uns ganz wichtig, immer Freemium zu sein, dass wir das für jede Website, auch für kleine, total kostenlos anbieten. Das ist auch heute noch so. Das haben viele unserer Konkurrenten komplett rausgenommen. Also Trial gibt es halt immer bei unseren Konkurrenten, aber so komplett kostenlos haben wir. Da zeigen wir halt nur ein kleines Logo von uns mit an. Also wir haben auch sehr viele Kunden, die das aktiv live kostenlos nutzen. Wie gesagt, das haben wir seit Anfang an. Und dann haben wir die Pläne Columbo, Holmes und Batman. Also wollten so die Detektivnamen nach oben gehen. Und der Batman-Plan ist heute immer noch so teuer, wie er damals war. Das Einzige, was sich unser Pricing wirklich geändert hat, ist, es sind mehr Features hinzugekommen für den Kunden. Und wir haben unsere E-Com, also diese semantische Produktsuche, viel stärker in das Site Search integriert. Das heißt, wir haben jetzt auch ein E-Com-Modul, was einfach mal mehr kostet. Also wenn es jetzt keine Universitätswebsite ist oder keine Nachrichtenwebsite, sondern wirklich ein Shop, der sich über Site Search registriert, dann muss er das E-Com-Package nehmen, weil dann steckt die semantische Produktsuche dahinter. Ja.
Verstanden. Wie habt ihr das damals geregelt mit den Produktinhalten? In jedem Segment habt ihr ihr da Testings gemacht, wie viel ihr vom was praktisch reinpackt? Weil wir hatten zum Beispiel mal einen Kunden, an dem ich das eigentlich sehr gut visualisieren kann, der hat eine gewisse Leistung angeboten, wo man gewisse Daten hochladen konnte und hat sehr, sehr viel Speicher angeboten, schon im Free-Paket, ich glaube, 100 Gigabyte oder so. Es ging einfach darum, letztlich haben die Kunden vielleicht maximal 50 Megabyte gebraucht. Also mehr würden sie niemals hochladen. Das heißt, das Free-Paket war schon viel zu viel. Also, und dann war das Premium-Paket, da war das ausschlaggebende Argument, warum du halt upgraden solltest, hey, du bekommst jetzt 1 Terabyte. Aber wenn du jetzt schon 100 Gigabyte im Free-Paket hast und du hast dann nur 50 MB auf der anderen Seite an Daten, die du ohnehin nur hochladen würdest, dann wirst du niemals upgraden. Wie habt ihr das denn damals so gemacht? Wie habt ihr herausgefunden, was ist wirklich das Feature, was dafür sorgt, dass die Leute upgraden, und wie viel gebe ich den Leuten wirklich im kleineren Paket?
Also muss ich wirklich sagen, es ist super schwierig, wie du schon sagst, ne? Also das ist super, super schwierig, und wir haben uns auch Profitwell mit reingeholt. Die haben uns auch, was SaaS-Price hier angeht, beraten. Und man soll halt sehr viel experimentieren. Das muss ich ehrlich sagen, haben wir jetzt nicht getan, aber wir überlegen sehr oft. Also einerseits ist es so, man kann sich als Webseitenbetreiber oder als Shop einfach auf unserer Webseite anmelden und das Pricing so nehmen. Allerdings haben wir auch mehrere Integrations in andere Plattformen, also so Shop-Systeme wie Lightspeed oder Shopify bauen wir jetzt eine Extension, und dafür haben wir eine App, die in den Marketplace reinkommt, und da können wir immer dediziertes Pricing machen. Und das ist ganz wichtig, weil ein Shopify Betreiber, der jetzt, sagen wir mal, für Shopify $20 zahlt, der wird nicht nochmal für die Suche $99 zahlen. Das ist ja, steht da in kein Verhältnis, ne? Das heißt, der Preis muss sehr stark dann auf die Plattform angepasst werden. Und da ist schon mal gut, dass wir da eine Flexibilität haben. Und wie wir das dann machen, ist, wir schauen wirklich, also am Anfang war es natürlich einfach nur ein Bauchgefühl, ja. Wie viele Webseiten hat so eine kleine Webseite, und ab wann macht es Sinn, dass die dann dafür bezahlt? Also eine Seite, die 100 Seiten hat und kaum Traffic, also auch kaum Suchanfragen, die wird einfach nicht bezahlen können, und deswegen brauchen wir auch kein Preisschild dranhängen. Das heißt, es war ein absolutes Bauchgefühl, und dann haben wir natürlich oftmals auch Tests gemacht, wie viele Seiten sind denn jetzt indexiert und wie viele Suchanfragen kommen denn jetzt rein, und können jetzt über, wir haben jetzt tausende von Kunden und Millionen, ich glaube sogar eine Milliarde Anfragen, wo wir checken können, wie viel kommt denn rein, bei welchem Clan-Level und wo ist es ein faires Limit zu setzen. Also wir machen das auch relativ selten über Features, muss man ehrlich sagen. Also wir haben fast im Free-Plan alle Features, die es auch in den höheren Plans gibt, es sei denn, die kosten uns was. Also zum Beispiel CDN oder Bilder-Hosting etc. Dafür muss dann wirklich der Kunde bezahlen. Richtig, ja.
Interessant. Also ich kenne die Jungs übrigens auch von Profitwell. Es ist ein unglaublich spannendes Thema, und es ist eine Wissenschaft für sich. Also das Onboarding ist eine Wissenschaft für sich, dann das Pricing und die Strategien sind auch wieder eine Wissenschaft für sich, wo ja wo man alleine darüber eigentlich schon fast einen Podcast machen könnte. Aber wenn wir nochmal zum Thema dann Onboarding kommen, da hast du vorhin auch was sehr Interessantes gesagt. Also viele konstruieren ein Onboarding so, dass sie dir einfach alles Mögliche zeigen, und dann musst du halt überall einfach mal auf okay klicken, hast du nicht wirklich was gelernt, und dann bist du durch. Wie habt ihr dann tatsächlich sichergestellt, dass ihr die Leute, die ihr geonboardet habt, tatsächlich auch aktiviert habt? Also wirklich aktive User werden.
Im Prinzip ist das Onboarding ist nicht so eine Art, hier, wir zeigen dir mal, was alles geht, und jetzt, nachdem wir das gezeigt haben, jetzt mach mal. Das ist ja wie, als würde ich dich vor ein Auto stellen und hier sagen, guck mal, da ist Lenkrad, da ist Kupplung, da ist Gas und jetzt viel Spaß beim Fahren. Das wirst du dann ja nicht können, wenn du an die Auto gefahren bist. Sondern unser Onboarding ist wirklich so, das sind aktive Schritte, in denen man was machen muss. Also dieses typische, unser Onboarding fängt mit 3 Checkmarks an, ja, man hat schon 3 Sachen geschafft. Das ist auch so ein Trick, den man anwenden sollte, von wegen, das ist nicht so, oh Gott, jetzt habe ich eine 10-Punkte-Liste vor mir und noch nichts geschafft, das schreckt mich ja gleich mal ab, sondern man hat gleich 3 von 6 oder so Schritten gleich gemacht, weil man sich registriert hat, weil man das Dashboard aufgemacht hat, den Account aktiviert etc. Und dann ist es wirklich so, jeder Schritt, den man macht, der bringt einen auch schon wirklich seiner Suche näher. Es ist nicht nur einfach so, von wegen, hier, schau mal, was du machen könntest, sondern mach's gleich. Also wir zeigen beim Onboarding auch automatisch extrahiert, welche Bilder könnten von der Webseite, haben wir automatisch detektiert, und der Kunde muss immer sagen, nee, das ist das Richtige oder das ist das Richtige, und dann welche Texte möchte er anzeigen, und dann so, ja, das ist cool, und auf einmal hat er so nach diesen paar Klicks wirklich seine Suche zusammengebaut, und das Einzige, wo er dann wirklich, wo wir ihm nicht die Arbeit abnehmen können, ist, dass er das JavaScript auf seiner Seite einbinden muss. Und dann machen wir das auch so, dass wir dann sagen, hier, jetzt bitte kopiere diesen Script-Tag und wir warten hier auf dich und registrieren das dann, und wenn er das wirklich sofort macht, dann ist es auch so, dass dann das pulsierende Icon weggeht und sagt, okay, wir haben es registriert, die Suche ist implementiert und jetzt bist du vollkommen fertig. Und ich muss dazu geben, wenige Nutzer gehen das wirklich so durch, dass die dann, also der meiste Schritt, wo die dann abspringen, ist halt das Implementierungsding, weil die dann wirklich in ihre Webseite gehen müssen und selbst ein JavaScript-Tag kopieren, ist manchmal zu viel Arbeit. Aber wenn die dann schon so weit sind und die sehen, okay, jetzt habe ich das eigentlich konfiguriert, jetzt möchte ich das wirklich sehen, die können es bei uns natürlich auch mal schon testen, die Suche in unserem Control-Panel, und sagen, okay, das sieht super aus, wenn ich das haben möchte, muss ich nur noch diesen einen Schritt machen und dann bin ich soweit. Und das funktioniert doch eigentlich recht gut. Also wir sehen das auch, wir nehmen oftmals auch Sessions auf, dass wir uns angucken können, was machen Nutzer, was verstehen die, wo gehen die mit ihrer Maus hin, wo klicken die. Auch da haben wir sehr viel gelernt von diesen Videos, wo wir sagen, okay, das sieht aus wie ein Button, da klicken Leute drauf, das müssen wir ändern. Da haben wir sehr viel Zeit reingesteckt, um wirklich zu sagen, okay, das muss so anwenderfreundlich wie möglich sein.
Ließe sich das Ganze auch irgendwie über einen Google Tag Manager administrieren, oder müssen die das?
Geht auch in den Google Tag Manager rein, ja, absolut. Wir erkennen sogar von der registrierten Seite, schauen wir automatisch, ob die Google Tag Manager verwenden, und wenn wir das detektiert haben, dann zeigen wir auch an, automatisch im Onboarding hier, wie du es in deinen Google Tag Manager reinmachen kannst, ohne den Kunden überhaupt zu fragen, ob er den nutzt.
Spannend. Wenn wir, ich sag mal, jetzt mal ein bisschen weiterreisen, und wir haben jetzt einen Teil der User, die ihr jetzt akquiriert habt, aktiviert, und dann ist natürlich euer Ziel, dass ihr diese Kunden auch langfristig hält. Was für Maßnahmen müsst ihr unternehmen, beziehungsweise unternehmt ihr heute, ich wollte schon wieder today sagen, um die langfristig zu halten tatsächlich?
Also noch zu wenig. Wir senden Newsletter raus mit Neuigkeiten und versuchen die wirklich, wir haben jetzt nicht sehr viele Newsletter, weil wir dann wirklich die mit Inhalt bepacken wollen und nicht so eine Art Wegklick-Newsletter, also nicht sowas wie, es ist Sommer, lass die Leute wieder mal suchen oder irgend sowas. Weißt? Also wenn wir, dann haben wir wirklich Inhalte, wo wir zeigen, hier, das ist gut für dich. Also da wir jetzt viele Zielgruppen haben, wir haben bestimmte Shop-Systeme, wir haben manchmal nur Webseiten, manchmal E-Com, müssen wir das sehr stark auftrennen. Also wir haben eine Segmentierung unserer Kunden und unsere Newsletter geht auch wirklich nur an die, für die das Relevanz hat, dieses neue Feature. Also wenn es ein E-Com-Feature ist, brauche ich das einer Universitätswebseite halt nicht senden, weil die es nicht damit anfangen können. Also einerseits die Newsletter ist ein ganz wichtiges Thema. Wir bleiben auch immer im Gedanken der Nutzer, weil wir Digests haben. Das heißt, die Nutzer bekommen einmal im Monat so eine Art, was ist auf meiner Webseite mit der Suche passiert? Ja, was haben Leute gesucht? Was hat gut konvertiert? Was hat weniger gut konvertiert? Welche Suchanfragen kamen sehr häufig vor und haben so gar keine Resultaten geführt? Das ist auch immer so eine Art, hui, da muss ich ja was tun. Also das wird einmal im Monat gesendet, wo die auch immer wissen, okay, cool, ScienceSearch arbeitet für mich und hilft mir hier auch weiter. Und andererseits ist auch unser Support halt, also wenn die eine Frage haben, versuchen wir wirklich, die sehr, sehr schnell zu beantworten. Und das ist eigentlich eines unserer größten Growth-Faktoren, wenn du es so möchtest. Ja, also einfach sehr schnell guten Support zu haben. Hört sich irgendwie blöd an, ist es aber so, also wir haben Gitter seit Anfang an benutzt, also wirklich ein Developer, irgendwelche Developer, die reinkommen und nutzen dann halt Gitter, das ist sowas wie Discord, was man vielleicht heute eher kennt. Und da ist wirklich dann mein Top-Entwickler, der ist da drin und beantwortet halt sofort Fragen, und das ist dann, Leute können, ja, das kennen die halt nicht, dass die irgendwie eine Frage stellen können auf technischem Level und dann ein paar Minuten später eine Antwort haben, diese Copy and Paste in ihre Webseite bringen können, und dann funktioniert das. Und das führt auch von Anfang an, auch heute noch, wirklich zu richtig guten Reviews. Das heißt, wir sind auch auf diesen ganzen Review-Plattformen wie G2 Crowd und Crossdesk und Capterra mit sehr, sehr guten Bewertungen, wo wir schon stolz sind. Also ich bin sehr froh, dass ich so ein gutes Support-Team habe. Und das bringt auch wirklich dann dieses Word of Mouth, dass dann Leute sagen, okay, ich habe dich einmal benutzt, ich empfehle dich weiter. Wir hatten auch schon Kunden, die sind von einer Firma die nächste gewechselt und haben dann wieder uns angesprochen, weil die gesagt haben, hey, das hat damals so gut funktioniert, das bringe ich auch in die neue Firma. Sowas freut uns schon.
Ja, das höre ich tatsächlich sehr oft, also bei sehr erfolgreichen Unternehmen, dass Support ein unglaublicher Wachstumshebel ist. Mhm. Ich hatte letztens einen Gast von der Firma Riddle.com, und da ist es auch zum Beispiel so, dass die zwei Gründer tatsächlich den Support machen. Und aktiv, und dann hat er auch die Geschichte erzählt, wie er der hat mittlerweile die ganze NFL unter anderem abgeschlossen als Kunden, eben so eine Quiz-Plattform. Und dann hat er auch eine Geschichte erzählt, wie sein Co-Founder im Pub saß und dann um 9 Uhr da irgendwie noch schon am Bier trinken war. Und dann kam eine Frage rein von einem, nämlich, ich glaube, das war von der NFL dann jemand. Und der hat ihm das dann auch so einfach gesagt, hör mal zu, ich bin zwar jetzt im Pub, aber ich versuche dir trotzdem zu helfen. Und das hat letztlich dazu geführt, dass die heute praktisch die ganze NFL, ich glaube, die Baseball-Liga irgendwie haben die auch darüber dann bekommen, weil dann ist daraus eben genau das, was du erzählt hast, Word of Mouth. Einer hat dem anderen dann erzählt, hey, die lösen euer Problem, plus die sind halt wirklich für euch da. Und wenn ihr wirklich Fragen habt, dann nehmen die euch an der Hand und begleiten euch. Ne? Also kann ich schon sehr gut verstehen. Wir haben tatsächlich auch mal, wenn wir jetzt mit einem Kunden arbeiten, dann machen wir mal so eine Art Audit, wo wir, ich sag mal, diesen Pirate Funnel zum Beispiel, den wir jetzt gerade auch besprechen, wo wir auch über Activation, Retention etc. sprechen, das brechen wir auch zum Beispiel auf, und dann ist darunter auch ein Punkt Support und welche Arten von Support es gibt. Ne? Weil es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Art und Weisen, wie man dem Kunden letztlich helfen kann. Das ist oftmals den Leuten gar nicht klar, weil die denken, dass sie vielleicht auf der Seite ein Chatbot installieren, wo sie dann morgen antworten und dann reicht das schon als Support. Ne?
Ja.
Wobei Support sich äußern kann auf der Website oder auf GitHub, wenn es was Technisches ist, wie du es gerade gesagt hast, oder vielleicht auch auf ganz anderen Channels. Also finde ich schon ein sehr, 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 sehr interessanter Punkt, den du da angesprochen hast.
Ja, und wir, also da wir wissen, dass das von uns eine Stärke ist, haben wir die auch wirklich durchweg integriert. Also einerseits haben wir natürlich den Chat-Widget auf unserer Webseite, aber auch wenn man in unserer Webseite drin ist und man kommt mit dem Schritt nicht weiter, haben wir oftmals so eine Art Ich brauche Hilfe-Knopf. Und das geht dann direkt in unseren internen Slack-Channel, wo dann wirklich aufpoppt, der Kunde braucht die Hilfe. Und dann wissen wir auch schon, Kunden E-Mail etc. und können vom Support aus den anfragen, und das ist natürlich für die Kunden auch wieder so eine Art, also so ein bisschen ein anderer Weg, weil es, wie du schon sagtest, wenn man unten dieses kleine Box kennt, denkt man, okay, wenn ich das so reinschreibe, höre ich dann irgendwie in 48 Stunden oder Ende der Woche was von denen, aber wenn es ein kleines bisschen anders gemacht ist, wie hier, ich brauche Hilfe-Knopf, und dann kommt noch eine kleine Meldung, ja, wurde gesendet, und der Mitarbeiter mit dem konkreten Namen kümmert sich dann auch darum, dann hat das ein anderes Gefühl für den Kunden. Und wenn er wirklich was hört von einem, dann ist das eine schöne Erfahrung.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Okay, und dann sind wir ja schon fast beim Thema jetzt wieder Referral. Also über Support, was ihr dann geschafft habt, habt ihr dann letztlich dann auch irgendwo ein Referral-System geschafft, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die Leute sprechen tatsächlich dann auch über euch.
Genau, das ist so natürlich, was entstanden ist, was uns wirklich gefällt und auch was wirklich die auch in irgendwelchen Stack Overflow und irgendwelchen Communities spricht, die darüber halt, wie man das am besten einbaut. Es gibt auch Leute, die halt eine kleine Library geschrieben haben, die auf uns basiert, oder das in den CMS eingebaut haben, was gar nicht unsere offizielle Implementierung ist. Das ist einfach schön zu sehen, dass sich das dann so verbreitet, weil das ist ja, wie gesagt, sehr entwicklerfreundlich. Und wir haben dann versucht und gedacht, okay, wenn das so ein, vielleicht geht das mit diesen Referrals ja auch ein bisschen zu forcieren. Das heißt, wir haben mal probiert, dieses Affiliate-Marketing einzubauen und haben dann halt uns bei, ich glaube, Reversion hieß das, angemeldet und einen Account angelegt und dann einfach so eine Art Affiliate-Link in unseren Footer gemacht. Und da kam dann aber extrem wenig rein. Also es sind sehr wenige, die dann halt gesagt haben, okay, cool, das ist eine Seite. Und ich meine, unser Angebot war gar nicht so schlecht, weil es ist ja ein SaaS, das heißt, man bekommt ja Revenue Recurring. Wenn man jetzt 10% von den $99 jeden Monat bekommt, das ist eigentlich eine coole Sache, wenn man ganz viele Leute dazu bewegt, aber es kam einfach viel zu wenige, und dann wusste man, es ist mehr Arbeit gewesen, sich um die zu kümmern, als dass die was eingebracht haben. Und haben gesagt, okay, da hören wir jetzt auf damit. Haben dann gesagt, wir probieren das aber nochmal. Vielleicht das müsste eigentlich funktionieren, aber wir haben uns einfach nur nicht drum gekümmert, sondern die Leute sollten auf diesen Link da im Footer kommen. Das ist einfach zu schwierig. Haben dann eine Agentur aus LA engagiert, AdPurple, die wirklich dieses Affiliate-Management richtig sich auf die Flagge geschrieben hat. Das heißt nicht nur, dass die einfach so ein Share-Sale-Account haben, sondern die haben halt auch einen großen Pool an Affiliates, die sie ansprechen können und sagen, schau mal, wir haben hier dieses Produkt, das könnte für euch passen, wollt ihr das nicht, machen und sollten uns da verbinden. Aber nach 6 Monaten großer Geld- und Zeitverschwendung hat das auch überhaupt nicht funktioniert. Also dieses komplette Affiliate, muss ich leider sagen, hat für uns noch gar nichts gebracht. Also auch mal so ein Negativbeispiel. Es gibt ja nicht nur Growth Channels, sondern auch mal so Fails, sollte ich halt auch mal irgendwie mit erläutern.
Absolut. Ich halte gar nichts davon, wenn ich ehrlich bin. Aus dem Grund, dass wenn wir versuchen, ein Referral-System aufzubauen, dann versuchen wir das nicht basierend auf einen monetären Incentive aufzubauen, sondern auf einem Feature-Incentive aufzubauen. Das bedeutet, wenn ich dich zum Beispiel frage, wann hast du letztens ein Produkt weiterempfohlen für 10 Euro oder 20 Euro oder 50 Euro, was du dann bekommst, dann wirst du lange überlegen, wann du das mal gemacht hast. Also ich habe es, glaube ich, noch nie gemacht, dass ich jemandem gesagt habe, hey, melde dich hier an, damit ich jetzt hier 30 Euro verdiene oder sowas. Ne? Ja. Das ist absolut uninteressant. Auf der anderen Seite hingegen ist, wenn ich zum Beispiel ein User bin und ich bin zum Beispiel jetzt ich habe das kostenlose Paket und mich interessieren die monatlichen Suchanfragen, die ich machen kann, und ich kann nur 1000 Stück machen. Oder zum Beispiel jetzt in deinem Fall auch mit den indizierten Einträgen, habe nur 150 zum Beispiel zur Verfügung, möchte aber vielleicht ins Columbo-Paket, möchte dann 1500 indizierte Einträge oder 2000 monatliche Suchanfragen, dann könnte ich als Incentive lieber eins von diesen zwei Sachen, je nachdem, was der größere Hebel letztlich ist, anbieten. Hey, für jeden, den du reinholst ins Boot, kriegst du vielleicht 500 extra von, schlag mich tot, ne? Letztlich, das ist das, warum wir auch zum Beispiel diese Feature-Boxen so analysieren, um zu verstehen, wo juckt die Leute wirklich? Was ist wirklich das Feature, was die Leute überzeugt, abzugraden? Weil wenn du das verstehst, weißt du auch, wie du dein Referral-System darauf basierst. Weil dann weiß ich, okay, zum Beispiel jetzt in eurem Fall, die monatlichen Suchanfragen sind angenommen jetzt der Punkt, der wirklich interessant ist für die Leute, dann würde ich das auch nutzen für mein Referral-System, weil das ist einfach nur logisch. Weil ich baue ja nicht das Referral-System basierend auf Leuten, die das Produkt gar nicht nutzen, sondern ich nutze die aktive User-Base, weil die ist schon überzeugt davon, das sind ja schon aktive User und die können das Produkt auch ganz anders verkaufen. Weil jemand, der im E-Commerce ist, hat auch andere Leute, die im E-Commerce sind, in seinem Netzwerk. Jemand, der ein Anwalt ist, hat andere Anwälte. Ein Arzt hat andere Ärzte im Netzwerk. Und das ist jedenfalls unsere Philosophie, wie wir das so denken.
Das ist ein guter Punkt. Also habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es ist wirklich ein guter Punkt. Das ist ein guter Gedanke. Danke, da werde ich echt mal drüber nachdenken. Weil klar, wir haben sehr viele Feature-Flags und die für uns anzuschalten und abzuschalten, könnte ein guter Incentive sein, hast du völlig recht. Ja.
Ja. Ja, und das machen wir tatsächlich auch sehr, sehr, sehr oft. Also das ist auch das Erste, was wir jedem Kunden immer sagen, ist immer, bitte, wenn wir über Referrals sprechen, bitte vergiss erstmal die 10 Euro, die du da schenken willst. Spar sie dir einfach. Erstens ist es günstiger, wenn du wahrscheinlich einfach nur mehr Einträge oder was auch immer letztlich ist, dann einfach zur Verfügung stellst. Plus, das interessiert den User einfach mehr. Oder wenn ich zum Beispiel eine E-Mail-Verifizierungssoftware habe, dann biete mir halt 100 mehr E-Mail-Verifizierungen an. Wenn ich sie brauche tatsächlich, dann lade ich schon jemanden ein. Ne? Das lohnt sich dann einfach mehr.
Das ist ein bisschen das Dropbox-Prinzip, oder? War das bei Dropbox nicht auch so? Bei Dropbox war das doch auch so. Da habe ich dann für jeden Referral nochmal ein paar 100 Megabyte bekommen. Genau. Und da habe ich es tatsächlich gemacht. Das stimmt.
Richtig. Ich auch. Dropbox ist echt das einzige Mal, wo ich das in meinem Leben gemacht habe. Das war damals auch während der Uni und da haben wir, ich glaube, 50 Gigabyte oder sowas bekommen. Ja, auf jeden Fall haben die einen da so smart gelockt. Aber das ist genau das Prinzip, weil bei Dropbox zum Beispiel hat mich der Online-Speicher interessiert und dann hat sich das verbreitet. Innerhalb von wenigen Wochen hatte jeder auf der Uni oder 30.000 Studenten, jeder hatte Dropbox. Ne?
Ja,
und ich glaube, wenn sie 10 Euro verschenkt hätten, ich glaube, das hätte nicht mal die Studenten interessiert.
Das stimmt. Ja, perfekt, du hast recht. Mhm.
Es ist eine mega, mega spannende Episode geworden, muss ich sagen. Also es ist echt cool. Hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir heute zu sprechen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir gerne in der Zukunft mal in einem anderen Venture auch nochmal sprechen oder mal hier den Case nochmal anders beleuchten oder in eine andere Thematik noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ja, ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit. Ich hoffe auch die Zuhörer, dass ihr auf jeden Fall einiges mitnehmen konntet. Ich glaube, wir haben heute einiges Interessantes besprochen. Und ich sage meinerseits, ich bin raus. Danke und ciao.
Danke dir auch. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Salespot.io bei Digital Umsetzen.